ARD.
This development is deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances.
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Grossi, zeigt sich tief besorgt über die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und betont, dass er mehrfach gewarnt hat, dass Nuklearanlagen niemals attackiert werden dürfen.
Inzwischen hat Israel eine zweite Angriffswelle auf den Iran gestartet.
Wir schauen darauf, wie die Situation in Israel gerade ist, aber auch wie die Menschen im Iran auf die Angriffe reagieren.
Und was es international für Reaktionen gibt. Hallo, ich bin Diane Batani.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 13. Juni um 16 Uhr. Die erste Angriffswelle von Israels Seite auf den Iran hat es heute Nacht gegeben. Die Reaktion des Iran kam dann heute früh und damit ist es ja nicht vorbei.
Nein, genau. Israel hat wohl 100 Drohnenangriffe aus dem Iran abgewehrt. Und heute Mittag hat Israel eine zweite Angriffswelle auf den Iran gestartet. Das hat das Militär bestätigt. Es soll zahlreiche Tote und Verletzte geben, auch in Wohngebieten. Unsere Korrespondentin Pia Masurczak sitzt in Istanbul und hat im Gespräch mit unserem Kollegen Jochen Fischer von dort aus auf die Lage im Iran geschaut. Sie sagt, Ziel der zweiten Welle soll unter anderem der Militärflughafen in Tabriz gewesen sein.
Der soll großflächig zerstört worden sein. Es werden weitere Einschläge bei der Atomanlage in Natanz und in Shiraz gemeldet. Wie groß da die Zerstörungen sind und ob es noch weitere Einschläge gibt, das können wir im Moment nicht sagen. Aber diese zweite Angriffswelle, die läuft offensichtlich.
Bei dieser ersten heute früh, da hat Israel ja den Tod führender Militärs und Naturwissenschaftler verkündet. Was hören Sie? Ist das so auch im Iran bestätigt?
Ja, hier ist der Tod von 6 führenden Atomwissenschaftlern bestätigt worden, zusätzlich zu den Militärs bzw. den Kommandeuren der Revolutionsgarde. Da wurde ja tatsächlich auch die Führungsriege drastisch dezimiert. Der oberste Kommandeur der Revolutionsgarde, Hossein Salami, wurde getötet. Der Armeechef Mohammed Bagheri beispielsweise auch. Jetzt soll auch der Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarde gestorben sein. Insofern ist auch nicht nur die Infrastruktur im Visier der Israelis, sondern tatsächlich auch das Personal dahinter.
Gibt es denn Hinweise darauf, wie beschädigt die Atomanlagen sind, also ob Israel sozusagen Erfolg hatte?
Da gibt es sehr unterschiedliche Darstellungen. Im Iran heißt es, oder auch von iranischen Medien und auch von der Regierung heißt es, die Zerstörungen, die seien oberflächlich. Es gibt Videos, die zeigen massive Einschläge, aber da lässt sich natürlich nicht draus ablesen, aus der Entfernung, wie groß da die Zerstörung ist. Im Innern der Anlage sei soweit alles intakt. Es sei auch keine Radioaktivität nach draußen, also in die Umgebung gelangt. Die israelische Armee, die wiederum sagt, dass die unterirdischen Anlagen in Natanz auch schwer beschädigt worden sein sollen. Die sind ja deutlich unter der Erde verbaut, besonders stark gesichert. Sollte das so sein, sollte da das Innere der Anlage beschädigt worden sein, dann wäre das ein schwerer Schlag für den Iran. Militärexperten sind eigentlich bislang davon ausgegangen, dass es dafür schwere, bunkerbrechende Bomben bräuchte, für die Israel die Unterstützung der Amerikaner braucht, damit die Flugzeuge diese Bomben transportieren können. Jetzt haben die Amerikaner sich ja deutlich davon distanziert, sagen, sie seien nicht beteiligt gewesen. Insofern sehr schwer abzuschätzen, welche Beurteilung da jetzt stimmt.
Gleichzeitig sagt der amerikanische Präsident, ja, er hätte noch viel schrecklichere Waffen, die die Israelis einsetzen könnten. Wie auch immer, wie schätzen Sie das denn ein? Hat Iran die Kräfte nun für eine längere Konfrontation? Weil der Außenminister spricht ja von einer Kriegserklärung. Oder welchen Ausweg gibt es nun aus diesem Duell?
Also für eine längere Konfrontation auf Augenhöhe im Sinne der Waffengleichheit gewissermaßen hat der Iran keinen Atem, würde ich behaupten. Die iranische Armee ist groß, tatsächlich die Mannstärke ist sehr groß. Auch das Waffenarsenal an sich ist nicht klein, von 2000 Raketen ist da allein die Rede. Außerdem gibt es natürlich auch viele Drohnen aus Eigenproduktion. Allerdings sind die technisch einfach nicht auf dem Stand oder auf dem gleichen Stand wie die israelischen Waffen oder die Waffen der israelischen Armee.
Ich habe mich natürlich nach Bekanntwerden der Angriffe gefragt, ob bei den Atomanlagen Radioaktivität ausgetreten ist. Pia Masurczak hat ja eben gesagt, dass das nicht der Fall ist. Aber was sagt die Internationale Atomenergiebehörde dazu?
Ja, die IAEA hat sich heute früh auch schon damit auseinandergesetzt. Da hieß es auch, dass die iranischen Behörden mitgeteilt haben, dass sie keine erhöhten Strahlenwerte gemessen haben.
Wie wir gehört haben, gibt es jetzt also schon die zweite Angriffswelle von den Israelis. Das israelische Militär hat ja schon mitgeteilt, dass es nach einem stufenweisen Angriffsplan operiert. Ist das jetzt also erst der Anfang?
Das sieht danach aus. Ein Militärsprecher hat in einer Online-Pressekonferenz angedeutet, dass der Einsatz länger dauern könnte. Und das ist auch der Eindruck, den Bettina Meyer, unsere Korrespondentin in Tel Aviv, hat. Sie musste sich, wie viele andere Israelis, heute vorsichtshalber in einen Bunker zurückziehen. Unser Kollege Jochen Fischer hat sie heute Mittag gefragt, wie die Lage bei ihr ist.
Die ist erstaunlich ruhig. Das war richtig überraschend. Wir haben schon alles hier in unserem Bunker, wo ich jetzt gerade sitze und auch schon eine ganze Weile sende, eingerichtet mit Lego-Spielzeug fürs Kind und mit Decken und Matratzen für den Ernstfall. Aber es ist bisher ausgeblieben. Die 100 Drohnen, die unterwegs gewesen sein sollen, wurden laut dem israelischen Militär noch außerhalb des israelischen Luftraums abgefangen. Insofern gab es jetzt erstmal eine kleine Entwarnung, dass man sich wieder aus den Schutzräumen bewegen kann. Aber der Notstand, der bleibt hier weiter bestehen. Es gibt einen nationalen Notstand, der ausgerufen wurde, dass hier Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben, der Zugverkehr unterbrochen ist, noch der Luftraum weiter gesperrt ist. Wir wissen, dass aktuell eine weitere Angriffswelle von Israel im Iran läuft. Also es wird auch damit gerechnet, dass das hier noch einige Tage anhalten könnte. Das hat Netanyahu gesagt. Und wir haben vom Militär eine nicht gerade beruhigende Nachricht bekommen, dass die Militäroperation, die übrigens hier aufwachen der Löwe heißt, gerade erst beginnt. Wir wissen, der Iran bereitet sich darauf vor, Israel anzugreifen. Also das heißt, es könnte hier doch noch einen heftigeren Gegenschlag geben.
Ja, der iranische Außenminister spricht auch von einer Kriegserklärung, die Israel damit dem Iran gegenüber gegeben hat mit diesem Angriff. Sie beschäftigen sich ja professionell mit diesen Dingen. Wie überraschend war denn das, dass es ausgerechnet heute früh unserer Zeit losging?
Das war doch überraschend, auch wenn man schon Spannungen gemerkt hat. Ich hatte gestern so ein bisschen einen Verdacht, aber ich habe mir dann doch nichts dabei gedacht. Und Netanyahu hatte eine richtige Ablenkungsstrategie gefahren. Er hatte auch noch mal ganz so deutlich gesagt, er würde am Wochenende in den Urlaub fahren im Norden Israels. Es war schon ein bisschen komisch, auch in den Kriegszeiten. Auf jeden Fall war er nicht im Urlaub. Er ist in einen geheimen Untergrundbunker mit dem Sicherheitskabinett, wo man dann eben grünes Licht für den Angriff gegeben hat. Es gab noch weitere solche Äußerungen und Treffen, die anberaumt wurden, die aber gar nicht also wirklich stattgefunden haben. Insofern konnte man sich nicht sicher sein. Es war so, dass jetzt die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zuletzt in eine Sackgasse gekommen waren und das möglicherweise auch der Auslöser war, dann in Absprache hinter den Kulissen mit den USA diesen Alleingang zu machen. Die USA waren ja nicht beteiligt, aber Donald Trump hat es heute gesagt, er wusste davon. Mhm.
Koordinierter Angriff auf Atomanlagen, Präventivschlag, sagt die Regierung, sagt die Armee. Sie haben eben berichtet, dass momentan eine weitere Angriffswelle im Iran läuft. Welche Ziele hat Israel denn erreicht und welche müssen noch erreicht werden?
Ja, so ganz genau hat man jetzt nicht offenbart, welche Ziele direkt jetzt namentlich noch angegriffen werden. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so ganz taktisch klug. Aber wir wissen, Netanyahu hat es deutlich gesagt, es sind im Fokus Atomanlagen und auch die Atomwissenschaftler, also das Know-how über den Bau einer Atomwaffe und auch natürlich die Führung, die militärische Führung im Iran. Das sind die wichtigsten Zielscheiben, um die es jetzt hier geht. Da sagt hier Israel ganz offen. Und wir wissen auch, dass es jetzt bei der zweiten Welle zum Beispiel noch auf einen Flughafen ging. Insofern ist auch sicherlich die militärische Infrastruktur eine Zielscheibe.
Kann die israelische Luftabwehr weiterhin so gut arbeiten, wie Sie das eben geschildert haben bei den Drohnen? Weil Iran könnte ja auch noch mit schlimmeren Dingen antworten.
Ich glaube, dass die Luftabwehr in Israel noch gar nicht richtig zum Einsatz gekommen ist, tatsächlich. Denn die Drohnen sind auch mit Hilfe der Nachbarstaaten, der arabischen Nachbarstaaten, abgefangen worden. Wir wissen, dass Saudi-Arabien mitgewirkt hat, dass auch Jordanien mit abgeschossen hat. Wir wissen, dass die USA gesagt haben, sie wollen helfen. Und auch das israelische Militär jetzt mit Kampfjets solche Drohnen anfliegt. Aber der eigentliche bekannte Iron Dome, das Luftabwehrsystem, ist noch nicht zum Einsatz gekommen. Es wurde hier in Israel kein Alarm ausgelöst. Das ist ein Kurzstreckenabfangsystem. Das würde nur aktiviert werden, wenn es im israelischen Luftraum ist. Es gibt noch andere Abfangsysteme, die weiter bis 200 Kilometer weit kommen. Also auch von den USA, die hier stehen. Die sind auch meiner Meinung nach noch nicht oder meines Wissens nach nicht zum Einsatz gekommen. Also wenn es tatsächlich ballistische Raketen und Drohnen hier in den Luftraum schaffen, dann sehen wir hier erstmal, wie sich Israel warm läuft.
Nochmal zum Iran. Wie reagieren denn die Menschen in dem Land?
Wohl ganz unterschiedlich. Der Präsident Pezeshkian hat in einer Ansprache zur Nation für die iranische Regierung geworben. Die Bevölkerung des Landes könne ihrer Führung vertrauen, sie müsse zu ihr stehen. Andererseits hat die Regierung nach Medienberichten jetzt landesweite Internetsperren angeordnet. Viele Menschen im Iran kritisieren ja schon seit Jahren das Regime. Darüber hat unser Kollege Stefan Schlag mit der deutsch-iranischen Journalistin und Autorin Gilda Sahebi gesprochen.
Also es ist im Iran bei den Menschen so wie immer in solchen Situationen. Es gab es jetzt öfter in den letzten 2 Jahren, dass ein Teil sich freut, also dass man hofft, dass das iranische Regime so stark beschädigt wird und angegriffen wird und vielleicht sogar ranghöchste Ämter, also Menschen in ranghöchsten Ämtern umgebracht werden, dass es fällt. Dann gibt es natürlich aber eigentlich bei fast allen Menschen einfach Angst, weil man nicht weiß, was passiert. Also ich glaube, wenn es sich herausstellt, dass tatsächlich auch Zivilisten umgekommen sind, was man wie gesagt nicht weiß, dann glaube ich, würde die Angst wahrscheinlich noch mal größer werden. Und es besteht auch Sorge gegenüber der Reaktion des eigenen Regimes.
Ich will da noch mal einhaken, weil Sie haben ja natürlich auch einen ganz guten Blick einfach auf das Land, was auch im Land passiert. Kann das, was da jetzt passiert, muss man dann auch gucken, was in den nächsten Tagen passiert, das Regime so weit schwächen, dass möglicherweise Gegner des Regimes im Iran selbst so viel Rückenwind bekommen, dass man dort versucht, etwas zu ändern an den Verhältnissen?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt wieder Proteste geben wird, wie vor 2,5 Jahren, einfach deswegen, weil die Gewalt, die das Regime seitdem ausgeübt hat, den Menschen wirklich noch tief, tief in den Knochen sitzt. Ich glaube, dass viele Menschen sich freuen, dass gerade Mohammed Bariri umgebracht wurde, einer der höchsten Generäle, weil er eine große Rolle gespielt hat bei der Niederschlagung der Proteste vor 2,5 Jahren. Es wird auch davon abhängen, wie die Stimmungen innerhalb des Regimes sind. Also weil ein großes Versprechen, das das Regime ja seinen Leuten gibt und die ganze Stärke vom Regime kommt von der Loyalität der Menschen, also dieses kleinen Kreises militärisch. Wenn dieses Versprechen, wir schützen euch, nicht mehr da ist, also gerade wurden ja eben mehrere Menschen umgebracht und in den höchsten Rängen, dann könnte es innerhalb des Regimes Friktionen geben. Ich glaube, das wäre eher etwas, wo sich was ändern kann. Ich glaube nicht, dass die Menschen jetzt auf die Straße gehen und protestieren.
Der Iran hat die Atomgespräche mit den USA, die für das Wochenende geplant waren, abgesagt. Hat US-Präsident Trump sich schon zu Wort gemeldet?
Ja, er hat noch einmal eindringlich zu einem Abkommen aufgefordert. Andernfalls, so droht Trump, werde es noch brutalere Angriffe geben. Es habe bereits viel Tod und Zerstörung gegeben, aber es sei noch Zeit, diesem Massaker ein Ende zu setzen, schrieb Trump in seinem Online-Dienst.
Was sagt man eigentlich hier in Deutschland zu der Entwicklung?
Bundeskanzler Merz hat schon heute früh mit Israels Ministerpräsident Netanyahu telefoniert und auch die Reaktion des Iran auf die israelischen Angriffe kritisiert. Er hat laut Regierungssprecher Cornelius das Sicherheitskabinett der Bundesregierung zusammengerufen und auch das direkte Gespräch mit Trump gesucht. Außerdem sollte es am Nachmittag ein Gespräch mit dem iranischen Botschafter in Berlin geben. Israel hat übrigens in der Hauptstadt, genauso wie auch in vielen anderen Ländern, seine Botschaft bis auf Weiteres geschlossen. Und für jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland wollen die Sicherheitsbehörden den Schutz erhöhen. Das Auswärtige Amt hat auch alle Deutschen in Israel zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen.
Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Veit ist ja gerade vor Ort.
Ja, die SPD-Politikerin war für 4 Tage in dem Land zu Besuch und wollte eigentlich heute zurückkommen. Jetzt sitzt sie in Tel Aviv fest. Der Luftraum über Israel ist ja gesperrt. Viele Fluggesellschaften haben auch gesagt, dass sie ihre Verbindungen aussetzen, zum Beispiel die Lufthansa. Deshalb ist für die Bürgerschaftspräsidentin unklar, ob und wie sie Israel verlassen kann. Sie steht wahrscheinlich genauso wie viele andere gerade mit der deutschen Botschaft in Kontakt.
Es gibt ja weltweit zahlreiche Reaktionen auf die Eskalation im Nahen Osten.
Die Vertreter der umliegenden arabischen Länder beraten miteinander und die EU, die ruft alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Auch im russischen Kreml zeigt man sich besorgt. Dort verurteilt Sprecher Peskow den israelischen Angriff auf den Iran als Eskalation. Wörtlich, hat er gesagt, unprovozierte Militärschläge gegen einen souveränen UN-Mitgliedstaat, seine Bürger, friedlich schlafende Städte und Infrastruktureinrichtungen für Kernenergie sind kategorisch inakzeptabel. Die internationale Gemeinschaft kann es sich nicht leisten, gegenüber solchen Gräueltaten gleichgültig zu sein.
Naja gut, das ist natürlich purer Zynismus, wenn man das Vorgehen Russlands in der Ukraine betrachtet. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, können wir ja gleich auf die Entwicklung in der Ukraine schauen.
Ja, vor allem zur Ukraine hat die EU sich auch geäußert. Die Europäische Kommission hat die fünfte Tranche ihres Darlehens an das Land ausgezahlt. 1 Milliarde Euro. Und sie hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge von dort um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedstaaten haben in Luxemburg einstimmig den Vorschlag der EU-Kommission angenommen. Somit können Ukrainerinnen und Ukrainer bis März 2027 ohne Asylverfahren einen Aufenthaltstitel bekommen.
Gibt es auch schon eine weitere Perspektive?
Danach könnte es so etwas wie nationale Aufenthaltsgenehmigungen geben, zum Beispiel in Form von Arbeitsvisa. Das empfiehlt zumindest die Kommission den Mitgliedstaaten. Das dürfte vor allem Deutschland betreffen. Bei uns wurden bislang am meisten Menschen aus der Ukraine aufgenommen, und zwar 1,17 Millionen. Viele sind auch von Polen oder zum Beispiel von Tschechien aufgenommen worden.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Diane Batani aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.